Umwelt- und Verhaltensökonomie habe ich das genannt. Ich habe auch noch Ethik mit reingepackt, so ein kleines bisschen. Ich will da jetzt nicht großartig den erhobenen Zeigefinger auspacken. Das überlasse ich anderen. Aber in dem, was wir tun, zum Beispiel um umweltgerechtes Verhalten zu fördern, packen wir ja auch den Zeigefinger aus. Das beruht auch auf einer Normierung, dass wir sagen, dieses und jenes ist schlecht, dieses und jenes ist gut. Und immer wenn wir sagen, das ist gut, das ist schlecht, dann liegt ihm letztendlich ein Urteil zugrunde über die Frage, was für Verhalten sollst du zeigen und was für Verhalten soll sanktioniert werden. Und ein solches Urteil ist eigentlich nur möglich, wenn ich eine Ethik habe. Wir unterscheiden rein begrifflich zwischen Ethik und Moral. Moral ist das, was wir im Alltag zeigen, dass wir also doch kleine Dreckschweine sind. Ethik ist das, was wir eigentlich für richtig erachten, nämlich kein kleines Dreckschwein zu sein. Und das Urteil über unser Handeln fällt manchmal nicht so toll aus. Ich habe gerade mehrfach gehört, im Corona-Jahr 2021 war das Jahr mit dem größten Hausmüll bisher in Deutschland. Größte Hausmüllanfall ist natürlich kein Wunder, ja, wenn es nicht weggeht zum Essen und so weiter, dann fällt halt mehr Müll daheim an. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch etwas, das uns zur Mahnung dient, dass wir bei weitem nicht auf einem so positiven Weg sind, wie wir das gerne immer wieder von uns glauben. So, jetzt bin ich da in der Verbindung hergerückt. Ah ja, das ist die Vorstandstoilette von der Commerzbank in Frankfurt. Also wenn du da jetzt, um das mal bayerisch auszudrücken, runterbrunst auf die Leute, das stärkt schon das Selbstbewusstsein. Oder? Ich weiß jetzt nicht, wie man das für die Damen gelöst hat. Ach, der Schmarrn braucht es ja nicht. Gibt es ihn in dem Vorstand, gell? Oder vielleicht haben es irgendwie die Quotenfrau in der Human Resources Abteilung, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Vorstand momentan ausschaut von der Commerzbank. Aber der ist dann so typische Machtposen, ja. Kein Mensch käme doch auf die Idee, dass er bei sich daheim ein Pissoir macht mit Blick ins Freie. Aber wenn du natürlich on top of the world bist, ja, und keiner schaut dir auf deinen kleinen Auslaufkanal drauf, dann geht sowas nicht. So, warum ist mit Wirtschaft, Wirtschaften, Betriebswirtschaft, Management immer ein ethisches Problem verbunden? Dem könnt ihr nicht ausweichen. Weil wir hier immer mehrere Personen nötigen, ein Ziel zu verfolgen, das im Zweifelsfall nur einer festlegt, nämlich der Eigentümer. Oder eventuell dann jemand, der von ihm dafür bestimmt wurde, irgendein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin. Ja, auch Frauen können dem nicht ausweichen. Und das heißt, dass der freie Wille des Einzelnen im Zweifelsfall, wenn er denn in Konflikt stünde mit diesem Ziel, solange er in der Firma bleiben will, sich diesem Ziel unterordnen muss. Natürlich sollte es idealerweise Grenzen geben, nämlich dann, wenn diese Firma ethische Grundsätze verletzt, dann sollte man sagen, auf Wiedersehen. Das muss ich nicht haben. Aber nicht jeder hat immer den Mut und die Freiheit, dieses zu tun. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir uns denn da positionieren. Was wollen wir an unethischem Verhalten tolerieren? Ich habe mal so ein paar Sachen hier hingeschrieben. Schaffung von unnötigem Bedarf durch Marketing. Das Behaupten von Produktvorzügen, die vielleicht gar nicht da sind. Oder der Verkauf von Produkten, wo man sagt, na, das könnte aber an der Ecke besser sein. Das alles sind eigentlich unethische Verhaltensweisen. Trotzdem sind sie in der Wirtschaft gang und gäbe. Aber ich habe vorhin so ein paar Cartoon-Seiten aufgelistet, gehabt, die sich, wo man so ein bisschen über Wirtschaft ablästert. Einen gibt es auch, wo zwei Manager-Typen nach der Arbeit an der Bar abhängen. Der eine sagt zum anderen, get real job. We're talking about business ethics, not ethics. Ja, so als wäre im Geschäftsbereich die Ethik eine ganz andere als im Privatleben. Nach dem Motto, man kann zwar täglich zur Kirche gehen und sich da den Segen abholen, aber im Geschäft darf das keine Rolle spielen. So. Ein weiteres Problem in unserer ethischen Verfasstheit ist, dass das Geschäft ja immer internationaler wird. Und wer könnte davon mehr reden als ihr? Ihr werdet ganz unterschiedliche Destinationen kennenlernen, ihr werdet ganz unterschiedliches lokales Personal kennenlernen und so weiter und so fort. Ihr könnt nicht erwarten, dass die alle eure deutsche, mitteleuropäische Einstellung haben. Sondern sie werden in vielen Dingen abweichende Einstellungen haben. Aber wir hatten ja schon mal diese Vorurteile über Deutsche, pünktlich, genau, unter Ordnung und organisiert und so weiter und so fort, ja. Wo wir zwar immer wieder, wenn wir den Berliner Flughafen uns anschauen oder ähnliches, unser Fragezeichen dahinter machen oder die aktuellen Verspätungen. Bundesbahn hat, glaube ich, noch 2/3 Pünktlichkeitsquote, weil man da ja auch auf die Definition von Pünktlichkeit schauen muss. Die ist immer großzügiger geworden. Ja, früher war das mal, wenn es 3 Minuten Verspätung hat, jetzt sind es, glaube ich, bei 6 oder 8 Minuten Verspätung, ansonsten gelten sie immer noch als pünktlich. Also, wieder die alte Regel, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, beziehungsweise schau ins Kleingedruckte bei der Statistik. So, international gibt es also unterschiedliche Ansichten. Ich gebe mal ein Beispiel bei etwas, das bei uns ganz normal ist. Ja, wenn du jetzt was erfindest, glaubst du dann, das darf jeder bereitwillig nutzen?
Nein,
wir müssen nur bezahlen. Genau, das sollst du dafür bezahlen. Weil bei uns geistiges Eigentum als dem Individuum zugeordnet und ihm, ja, wie soll man sagen, privilegiert gehörend angesehen wird. So, wie ist es jetzt in der Kultur des Konfuzianismus? Der prägend ist für das Geistesleben in China zum Beispiel. Dort zeigt man seine Verehrung, indem man den Meister kopiert. Also ich sage, Meister, du bist so ein Genie, dass du das erfunden hast. Ich mache das sofort auch so wie du. Es kann ja gar nicht besser sein, als du das machst. Das Problem ist nur, ich muss dafür nichts zahlen. Ja? Und deswegen herrscht dort vielfach einfach ein gewisses Unverständnis, was denn dieses Recht auf geistiges Eigentum eigentlich sein soll. Ich zeige doch dadurch, dass ich ihn kopiere, dass ich ihn nachmache, dass ich ihn wertschätze. Wo ist bitte das Problem? Ich meine, dieses dämliche Geld, ja. Das sind also Themen, die auf euch zurollen werden und mit denen ihr lernen müsst, umzugehen. Und das könnt ihr eigentlich, meine ich, nur dann in einer vernünftigen Art und Weise, wenn ihr euch selber immer wieder überprüft, habe ich für mich selbst ein ethisches Gerüst entwickelt. Manchmal meint man auch, naja, es gibt ja bestimmte Dinge an Ethos, die immer heulen. Ja? Zum Beispiel die goldene Regel. Alles, was du willst, dass dir die Menschen tun, das sollst du auch ihnen tun. Oder was du nicht willst, das machen wir tun, das fügt auch keinem anderen zu. Haben wir alle irgendwann einmal gesprochen, gehört und so weiter und so fort. Schauen wir nochmal genau hin. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Wie ist das jetzt, wenn mir das wurscht ist, dass andere versuchen, mich zu betrügen? Ich bin sowieso Mr. Oberschlau, mir fällt das auf. Sobald ich das auf den Punkt bringe, da ich sage, das ist mir doch wurscht, was ihr versucht, ich bin dagegen immun, habe ich sofort aus diesem Spruch heraus die Berechtigung, jeden anderen auch meinem Verhalten auszusetzen, gleicherweise, ihn also zu betrügen. Das heißt, mit so einem Spruch zum Beispiel kannst du nicht wirklich Nazi-Terror ausschließen. Weil die sagen, wir sind sowieso die Stärkeren. Wir setzen uns schon durch. Sollen sie mal gehen machen. Der kategorische Imperativ. Ähnliches Problem. Handeln wir so, dass die Maxime deines Wollens zugleich ein allgemeines Gesetz werde. Also wenn du sagst, für mich ist wichtig Kommerz, Gewinn und so weiter, dann muss halt jeder nur nach Gewinn streben. Alles andere ist wurscht. Dazu sagt der amerikanische Investmentbanker, und wo bitte ist das Problem? Bin sowieso schlauer als der Rest, das heißt, ich mache mehr Gewinn. Also was soll ich für ein Problem damit haben, dass alle nur nach Gewinn streben und der Rest ist ihnen wurscht? Umwelt und sowas. Also die sind alle offen für eine Sondermoral. Und dieses Empathiegebot der Ethik, dass ich also abweichende lokale Normen akzeptiere oder gar Feindesliebe habe und sowas, das passt da eigentlich auch nicht rein. Also es ist nicht einfach und trivial, gerade im internationalen Management, einheitliche Verhaltensnormen zu finden, die einfach von sich heraus selbsterklärend positiv besetzt und von allen akzeptiert werden. Quellen zur Ethik, naja, da gibt es verschiedene Angebote, ja, verschiedene Lieferanten, die sagen, wir haben eine Ethik anzubieten. Das sind die Religionen, die sagen typischerweise, Gott hat uns gesagt, was richtig und was falsch ist, wir kommunizieren euch das und ihr haltet euch gefälligst dran. Dann gibt es die ganzen Weltanschauungen und Ideologien, die sagen, wir haben durch tiefes Nachdenken herausgefunden, dass der Mensch so und so ist und deswegen muss das Verhalten diese und jene Normen erfüllen. Beispiel der Kommunisten. Ja? Auch faschistische. So. Dann gibt es die Naturrechtslehre, die jedes euch bestimmt im Geschichtsunterricht begegnet. Als ihr über die französische Revolution gesprochen habt, da wurde ja attackiert dieses Sonderrecht von Adel und Klerus, dass sie Kraft göttlicher Bevollmächtigung hätten. Ja, da war, wenn man auf so eine Urkunden draufsteht, da steht da meinetwegen drin, Ludovicus de Deo Gratia Rex Francorum Dux Burgundiensis und so weiter und so fort. Also Ludwig von Gottes Gnaden, König von Frankreich, Herzog von Burgund und so weiter. Von Gottes Gnaden ist hier das Entscheidende. Das heißt, was hast dann du als Popelfrau, die jetzt einfach nur von deiner Mama und deinem Vater geboren wurde, was hast du zum Meckern an dem, was der Ludwig macht? Der ist ja von Gottes Gnaden auf dem Platz. Du hingegen bist jetzt groß, weil sie halt nicht aufpasst haben, gell? Bist jetzt du doch. Gott sei Dank gab es die französische Revolution. Ja, die hat gesagt, das kann so nicht sein. Jeder Mensch hat von Natur aus die gleichen Rechte, war deren These. Und damit war natürlich der Absolutismus eines Ludwig des 14. erledigt. Ja, finito. Und das hat sich dann ausgedrückt letztendlich auch in der Herausforderung unserer modernen Republiken, dass wir grundsätzlich mal davon ausgehen, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat. Das, was wir als einheitliches Problem immer wieder sehen, bei den ersten zwei Kategorien, aber auch so ein bisschen bei der dritten, ist die Frage, es gibt ja dann immer einerseits diese wie soll ich sagen, diese abstrakte Kategorie, also meinetwegen, es gibt einen Gott und der stellt bestimmte Erwartungen an die Menschen. Oder es gibt eine bestimmte Verfasstheit des Menschen, bestimmte psychologische Situiertheit des Menschen und die stellt bestimmte Anforderungen. Oder es gibt diese naturgemäße Gleichheit und daraus ergeben sich bestimmte Regularien. Und jetzt ist die nächste Frage, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich, sind es immer die gleichen? Und da haben wir jetzt zum Beispiel, was halt in den letzten Jahren sehr stark diskutiert wurde, die Frage, wie gehen wir um mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen? Die Naturrechtslehre hat da eigentlich so die geringsten Probleme, die sagt, mein, wenn das natürlich ist, dann ist es halt so. Und dann die Ideologen haben schon wieder mehr Probleme, weil die meistens so ein gesellschaftliches Ziel haben. Die müssen dann erstmal überprüfen, passt jetzt gay oder lesbian oder diverse oder sonst was, passt es jetzt rein in unser gesamtgesellschaftliches Konzept, nützt es dem, dient es dem, ja. Also eventuell, wenn es einen Konflikt gibt, dann können wir das doch nicht brauchen, ja. Und natürlich am meisten Probleme haben die Religionen, wobei wir da mit dem Christentum noch ein bisschen einen positiven Faktor haben, insofern als zumindest vage der Ansatz gilt, dass hier Interpretationsspielraum besteht, weil man davon ausgeht, dass eben die Bibel in einem bestimmten historischen Kontext geschrieben wurde und dass man ohne den Kontext die Bibel eigentlich nicht verstehen kann. Das hat auf der anderen Seite dann natürlich auch die Auswirkung, dass wenn der Kontext sich ändert, sich vielleicht auch die Interpretation der Bibel ändern kann. Natürlich will das die katholische Kirche nicht zwingend wahrhaben, zumindest nicht in allen Bereichen, ja. Aber auch die kommt da so allmählich entlang. Ganz schwierig ist zum Beispiel im Islam, weil dort das Wort Gottes, das durch Mohammed offenbart wurde, einfach als Gesetz gilt, ohne jeglichen Interpretationsspielraum. Das ist halt deren Ansicht, wie das ist. Und nachdem es damals sicherlich noch keine LGBTQ+I oder I+-Bewegung gab, war da einfach keine Äußerung da. Und deswegen existiert das auch nicht und es darf auch nicht existieren, weil es nicht in das hineinpasst. Ja? Also das ist sehr schwierig. Ja, und dann gibt es natürlich immer wieder die sagen, ich weiß, wie ihr das gemeint habt. Egal, ob das jetzt der Marxismus ist, mag uns das selber nicht mehr kommen, der ist schon etwas verrottet in der Grube. Auch mit Jesus und Gott haben wir gewisse Schwierigkeiten, weil die heute halt eine feste Telefonnummer haben. Deswegen gibt es immer wieder Leute, die sagen, ich weiß, wie das gemeint ist. Was die ansonsten dafür qualifiziert, ist fraglich. Außer der Überzeugung von sich selbst. Es gibt dann bestimmte Riten, die gerne mal gemacht werden, um ihnen diese Vollmacht zu geben, sei es, dass sie ins Politbüro der kommunistischen Partei befördert werden oder dass sie auch mal, wie auf dem letzten chinesischen Volkskongress geschehen, mit körperlichem Zwang vom Podest geholt werden. Oder dass wir einen Papst wählen oder so etwas. Ja, das sind alles solche Riten, die einer Salbung dienen, damit der Exeget also behaupten darf, er ist einer und er ist legitimiert. Aber die Schwierigkeit ist wirklich, ist er das? Aber wenn wir auf die Geschichte der Päpste schauen, da gibt es jetzt schon so ein paar, wo man sagen muss, macht das da jetzt mal als schwierig erachten, das zu verargumentieren, dass der so für sein Handeln legitimiert war. Und wenn es jetzt dann mit dem, was der Exeget meint, also der nur Auslegende, nicht der Gründer der Religion oder der Ideologie, wenn es jetzt da sagst, das finde ich aber ein Schmarrn, was der sagt, dann ist die Frage, was hast du für eine Berufungsinstanz?
Im Zweifelsfall braucht man ihn, weil dann wieder irgendwie der eine ist im Grab, der andere ist sonst wo, weil wieder keiner da ist als Ansprechpartner. Also immer Schwierigkeiten, die sie uns in den Weg legen, eine Ethik zu begründen, aber herauskommen aus dem Dilemma, eine finden zu müssen und nach einer leben zu sollen. Herauskommen aus dem Dilemma tun wir nicht und erst recht nicht in der Wirtschaft. So, wenn wir jetzt mal irgendeine Normierung akzeptiert hätten, irgendeinen ethischen Grundsatz akzeptiert hätten, dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wie setzt man ihn um in Alltagshandel? Ja, da gibt es zum Beispiel dann die Leute, die sagen, man muss so eine Gesinnungsethik haben. Sowohl das Ziel wie auch jede einzelne Handlungskomponente muss ethisch sein. Konsequenz ist zum Beispiel, wenn du so einen Hitler hast, dann darfst du nicht auf den schießen. Weil Mord ist ja verboten. Egal wie viele andere Morde du damit verhindern könntest. Es muss nicht nur das Ziel ethisch sein, einen Tyrannen vom Thron zu stoßen, sondern es muss auch die Handlung ethisch sein, also das Verfahren, wie du ihn vom Thron stößt. Dann haben wir die Alternative, scheiß auf die Ethik. Ja, wichtig ist, dass man das Ziel erreicht und die Ethik kann man schön bleiben. Ausdruck dessen ist zum Beispiel der Machiavellismus. Niccolo Machiavelli war Lehrer von Lorenzo di Medici, einem mittelalterlichen absolutistischen Fürsten, und er hat ein Buch verfasst, das heißt Il Principe, der Fürst, worin er schildert, welchen Grundsätzen muss die Erziehung folgen eines Fürsten, der unangefochtener absolutistischer Herrscher sein will. Naja, und da kommt dann auch vor, dass man also nicht allzu sentimental sein sollte, weil es kann schon mal sein, dass man Bruder oder Schwester umbringen muss. Das heißt nicht, dass er der Meinung ist, dass es ethisch richtig ist, sondern er sagt das rein funktional, ja, das Lehrbuch für den kleinen Tyrannen sozusagen, was musst du bereit sein zu tun, wenn du als Tyrann siegen willst. Könnte also sozusagen das Rezeptbuch für Kim Jong-un sein. Gerade die jetzt fragen, wer ist denn der Typ? Das ist der Chef in Nordkorea. Der Zweck heiligt also jegliche Mittel. Der Zweck ist vor allem Machterlangung, Machtfestigung und Machtsicherung. Und dem wird alles untergeordnet. Ethische Kategorien sind also beiseite gelegt. Ja, dann gibt es den Versuch, das irgendwie zusammenzuführen, das Ganze. So, das Ding noch reagieren hat. Dann kämen wir zur Verantwortungsethik. Die Verantwortungsethik sagt, wenn ich ein hohes ethisches Ziel habe, das nur unter Verletzung ethischer Normen erreicht werden kann, so kann ich dies rechtfertigen, wenn das erreichte Ziel höherwertiger ist als die verletzte Norm. Also zum Beispiel, ich sehe, wie er sich aus dem Fenster stürzen will, oh, im zweiten Stock, in den Erdgeschoss. Und spring hin und sie ist im Weg. Na, bringt mir dieser Zeiten hier hin und zirkt einer, sie hört plötzlich am Mordsbeute, ja, ist eigentlich Körperverletzung, aber ich habe ihn reingezogen. Und dann sagt er, das wichtigere ethische Gut ist der Schutz seines Lebens, selbst wenn er das beenden wollte. Und das untergeordnete rechtliche Gut ist leider Gottes deine körperliche Unversehrtheit. Deswegen sagt man, das ist in Ordnung. Ja? Nach der reinen Gesinnungsethik dürfte ich dir nicht wehtun, sondern müsste sagen, du kannst bitte auf Seite gehen, damit ich dir in der Nähe schon. Vielleicht darfst du es auch nicht. Ja? Also diese Ziele müssen höherwertiger sein. Das wirft natürlich die Frage auf, wie ist denn das jetzt eigentlich im Business? Wie höherwertig oder wie hochwertig ist denn eigentlich das, was wir so typischerweise im Business an Zielen verfolgen? Gewinnmaximierung, Umsatzmaximierung, Marktanteilsmaximierung und sowas. Ist es ein ethisch positiv besetztes Ziel? Was meinst du denn? Startest du so, ist Gewinn ethisch positiv? Einfach aus sich selbst heraus. Okay? Andere Meinung? Alle sind der Meinung, dass Gewinn per se ethisch positiv ist, ja?
Naja, also Gewinn ist ja immer ein Verlust von anderen, irgendwie geht ja irgendwie einher.
Das muss man vielleicht gar nicht zwangsläufig so sehen, dass es mit dem Verlust von anderen einhergeht. Die müssen zwar Geld auch geben, aber sie kriegen ja auch eine Leistung. Und wenn das Verhältnis von Leistung zu Geld stimmt, dass du sie nicht krampfhaft über den Tisch ziehst oder so, ja, dann ist da eigentlich nichts zu beanstanden an der Transaktion, auch wenn du da wieder einen Gewinn machst. Müssen wir uns nicht die Frage stellen, wofür der Gewinn denn gut ist. Ihr kennt ja alle Dagobert Duck, oder? Den mit dem Geldspeicher, wo er gelegentlich zum Baden reinspringt. Ist es ethisch gut, wenn man Rat um nur des Rachens will? Verfolgt es irgendeinen ethischen Zweck oder ist es nicht eher nur ein Zahlenspiel? Und kann ein Zahlenspiel per se ethisch gut sein? Was ist der Sinn von ethisch gut? Der Sinn von ethisch gut ist doch eigentlich, dass es die Gesellschaft als Ganzes zu einem positiveren Zusammenleben führt. Wird es durch Anhäufung von Gewinnen bewerkstelligt? Nur durch die Anhäufung von Gewinnen? Oder muss man sich Gedanken darüber machen, wozu wird dieser Gewinn verwendet, um zur Kategorie zu kommen, dass es ethisch gut ist? Also, das Extrem, das ich euch mal aufgeführt habe, wozu das führen kann, ist diese Rechtfertigung von Folter in den USA, die hier gemacht wurde, speziell im Irakkrieg, weil man der Ansicht war, nur so kann man Informationen erlangen, die dazu dienen, die amerikanischen Soldaten zu schützen. Und deswegen ist das alles rechtens, deswegen muss das so praktiziert werden. Das ist eine relativ radikale Maßnahme, die eigentlich ganz vielen ethischen Grundsätzen widerspricht. Und man kann sich die Frage stellen, ob das denn so seine Richtigkeit haben kann. Schauen wir nochmal kurz auf die Unternehmensführung und speziell auf das Gewinnziel. Gewinn für sich allein genommen ist keine ethische Kategorie, kann also auch nie ein höherwertiges Ziel sein im Sinne der Verantwortungsethik, dem ich etwas unterordne, wie zum Beispiel die Gesundheit meiner Mitarbeiter. Das geht nicht. Ja? Obwohl wir es immer wieder praktizieren. Genauso Umsatzrendite und so weiter. Die Mittel zur Gewinnerzielung sind auch nicht eine ethische Begründung von Gewinnen. Also ich habe mal die Frage gestellt in der alten Prüfung, wie schaut das eigentlich aus, wenn ein Reiseveranstalter hergeht und in so indigene Bevölkerung, die abgeschottet gelebt hat, macht er jetzt so Bildungsreisen, guckt da als ein Kreuzfahrtschiff nach dem anderen rein und macht damit fette Gewinne. Ist das in Ordnung? Da haben ganz viele gesagt, das ist ja Bildung und Bildung, dann ist der Gewinn in Ordnung und so weiter. Ja. Aber das ist die völlig falsche Sichtweise. Ja, erstens ist der Gewinn nicht Rechtfertigung und auch die Erzielung mittels Bildungsreisen für Leute aus dem nicht-indigenen Bereich in das Indigene hinein ist nicht Rechtfertigung. Rechtfertigung könnte nur sein, wenn es den Indigenen etwas brächte. Das kann man wahrscheinlich in Zweifel ziehen. Gewinn kann mit etwas Positivem verknüpft sein. Ja, also ihr müsst jetzt nicht gleich in Sack und Asche gehen, bloß weil der Gewinn ist gut. Wenn er zu etwas dient, zum Beispiel zur Arbeitsplatzsicherung, ein Unternehmen, das keine Gewinne macht, kann keine Arbeitsplätze halten. Insofern ist Gewinn durchaus etwas Vertretbares, aber nicht als ultimatives Ziel, sondern als Mittel zum Zweck. Auch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, zum Lebensunterhalt des Kapitalgebers, um mildtätige Zwecke leisten zu können. Wir haben zum Beispiel sowas wie ein paar Stiftungsunternehmen. Ein bekannter Autozulieferer ist zum Beispiel ZF in Friedrichshafen. Das gehört der Stadt Friedrichshafen als Stiftung, die von ihr verwaltet wird. Und die Gewinne fließen halt in den Haushalt der Stadt hinein. Da ist nichts dagegen einzuwenden, dass ZF Gewinne macht. Ja, es dient etwas Positivem. Es ist nicht Selbstzweck. Und die nächste Frage ist natürlich, wenn ich jetzt Gewinne mache zur Arbeitsplatzsicherung, darf ich dann zum Beispiel die Gesundheit meiner Mitarbeiter gefährden? Da ist die Frage, ist Arbeitsplatzsicherung ein höherwertiges Ziel als die Gesundheit der einzelnen Person? Und da werden wir wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, eigentlich nicht. Ja, bei Arbeitsplatz kann ich versuchen, Ersatz zu schaffen, wenn die Gesundheit geschädigt wird meiner Mitarbeiter, ist es im Zweifelsfall irreversibel. Das gleiche natürlich auch beim Leben. Wir haben in unserer modernen Gesellschaft auch das Problem, dass wir für die Gesellschaft bestimmte Grundsätze fordern, die Unternehmen bislang eher selten bieten. Ja? Transparenz, also dass Entscheidungen klar sind hinsichtlich Ursache, Mittel, Wirkung. Partizipation, dass jeder teilhaben darf, ja, so wie im politischen Prozess. Gleichwertigkeit der Personen, dass ich nicht sage, einer ist, ist der Ober, der andere ist der Unter. Umverteilung, dass ich sage, jeder soll an dem gesellschaftlichen Reichtum partizipieren. Das sind eigentlich so breit in der Gesellschaft geforderte Grundsätze. Was stellen die Unternehmen dem entgegen? Geheimhaltung, Firmengeheimnis, ist alles Mögliche. Zielvorgaben, die vom Management kommen und von den Mitarbeitern zu befolgen sind. Eine Hierarchie, wo man sagt, das ist dein Vorgesetzter, dem musst du folgen. Und statt einer Umverteilung im Sinne breiter gesellschaftlicher Partizipation haben wir in den Unternehmen eigentlich immer das Thema der persönliche Gewinn der Anteilseigner. Und diesen Konflikt müssen wir in irgendeiner Art und Weise auflösen. Das wird in dem Maße schwieriger, ihn aufzulösen, oder? Die Anforderungen, ihn aufzulösen, wird umfänglicher in dem Maße, in dem wir in der Gesellschaft mehr Emanzipation haben, also sprich, dass das Ich stärker nach vorn geschoben wird gegenüber dem Kollektivansatz, das Wir und sowas. Und das ist etwas, das unsere Gesellschaft sicherlich sehr stark kennzeichnet in den letzten Jahren. Und deswegen wird es herausfordernder für alle, die in das Management gehen, so wie ihr, wird es herausfordernder, diese Konflikte in einer guten Art und Weise aufzulösen. Ja? Ich habe da nochmal so ein paar Fragen hingestellt. Da habe ich so an einzelne Firmen und ihre Gegebenheiten gedacht, beim ersten zum Beispiel an Apple. Ja? Der Steve Jobs war berühmt für seine cholerischen Anfälle. Oder sein
Designingenieuren schon mal irgendein iPhone hinterhergeworfen hat, weil er mit dem Design nicht zufrieden war und dergleichen mehr. Oder Kultur des Ja-Sagens, da denke ich an VW und diesen Abgasskandal, der eigentlich mit dadurch zustande gekommen ist, dass sich niemand getraut hat, dem Vorstandschef Winterkorn zu widersprechen und ihm irgendwelche negativen Nachrichten zu überbringen. Kann man ein Unternehmen anders groß machen als der Rücksichtslosigkeit, da denke ich an Mark Zuckerberg und sowas. Also diese Ikonen des modernen Unternehmertums sind da vielfach auch fragwürdig. Bürokratie, da gibt es in Stuttgart ein Unternehmen, das versucht, das zu praktizieren. Ich bin leider nicht ganz auf dem Laufenden, wie sehr die von Erfolg gekennzeichnet sind, ob sie das noch so praktizieren. Ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich mit denen Kontakt hatte und das gesehen habe, dass die das einführen wollten, dass also alle Mitarbeiter funktionsorientiert in Entscheidungen einbezogen sind. Das heißt, wenn du in der Produktion bist, dann bist du auch zuständig für die Produktion in dem Sinne, dass du die Ziele vorgibst und für deren Erreichung zu sorgen hast. Ja? Und dann die gute alte Frage, Steuerschlupflöcher. Es gab mal einen Bundesfinanzminister, der gesagt hat, es gibt für die Deutschen nur ein Thema, das sie vollends befriedigen kann, das ist nicht der Sex, sondern das ist der Steuerschlupf. Die Frage schließt sich natürlich an, wie ist das mit der Umweltpolitik? Können wir da nicht, oder das ist ja auch ein zutiefst ethisch besetztes Thema, wo wir eigentlich auch Normierungen treffen. Und die Umweltpolitik ist natürlich sehr aktuell auf der Agenda. Die Frage ist, warum ist es überhaupt notwendig? Naja, es ist vor allem notwendig, weil Umwelt kaufmännisch gesehen zu billig ist. Es kommt keiner und präsentiert uns einen Scheck oder eine Rechnung, weil wir mit der Umwelt saumäßig umgegangen sind. Das versucht man zu ändern, durch CO2-Abgabe, die im Strompreis drin ist oder im Heizkostenpreis drin ist, durch irgendwelche Pfandsachen für Recycling und dergleichen mehr. Das alles sind Ansätze, die daraus resultieren, dass es von Haus aus eigentlich zu billig ist. Ja, Dummheit spielt auch immer eine Rolle. Ja, macht doch nichts, wenn ich das wegschmeiße, das verrottet doch. Ja, also nicht alles verrottet so arg schnell. Das Haupt, ein wichtiger Punkt meines Erachtens ist auch, die Nutzung der Umwelt erfolgt jetzt. Die Schäden treten später auf und die Auswirkungen der Schäden auf die Allgemeinheit noch später. Ja, wir baden ja jetzt aus, das was wir ja seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts bis heute alles an Umweltschädigung erzeugt haben. Das baden wir jetzt allmählich aus. Das heißt, das ist nicht zeitgleich mit der Entstehung des Umweltschadens, sondern hier gibt es eine deutliche Zeitverzögerung drin. Und wir wollen halt nicht unbedingt wahrhaben, wenn Dinge passiert sind, dass das dann, oder wenn Dinge zu passieren drohen, dann sagen wir, ja, das passiert ja nicht, das ist ja noch nicht jetzt wichtig, müssen wir noch nicht jetzt abhandeln, ja. Sicherlich ist euch das auch schon mal aufgefallen in der Politik, dass hier diese Neigung besteht. Denkt nur an sowas wie die Rentenversicherung. Ja, ich bin das erste Mal konfrontiert worden mit der Rentenversicherung während meines VWL-Studiums. Das war in den 1980er Jahren. Und da haben wir gesagt, man muss dringend was machen in Sachen Rentenreform, weil das Verhältnis von Zahlern zu Empfängern immer ungünstiger wird. Und es gibt im Wesentlichen folgende Möglichkeiten. Wir senken das Rentenniveau ab oder wir vergrößern die Lebensarbeitszeit. Naja, kaum waren dann, 20 Jahre vergangen, da haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir mal statt bisher Rente mit 63 für die Frauen, 65 für die Männer, machen wir Einheitsrente mit 67 für alle.
Das war jetzt vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt, damals haben wir gerade die sehr hohe Arbeitslosigkeit gehabt, aber immerhin, die Politik hat das dann irgendwann verabschiedet, ab 2007 so in der Hausnummer. Und was war dann? Ja, dann hat die SPD eigentlich gar nicht mehr stehen können, ja, weil ständig umgefallen sind und haben gesagt, ja, wir brauchen also die Respektrente und wir brauchen die Frührente für die, die früher arbeiten gehen und so weiter, ja, dass die mit 63 ohne Abschlag in Rente gehen können und so weiter, also ständig ein Umfordern nach dem anderen, ja, gerade dass sie jetzt nicht hergängen und sagen, das mit 67 ändern wir jetzt auch wieder auf 65. Dabei ist es so klar wie Kloßbrühe, dass wir eigentlich Rente mit 70 brauchen oder vielleicht sogar 75. Und das ist ja, wie bitte?
Dann fällt man von der Baustelle tot um.
Ja, das ist sozialverträgliches Frühableben. Ja. Man kann sich sicherlich überlegen, ob man für einzelne Berufsgruppen das anders macht.
Ja, und dann sind die Politiker die Ersten, die schreien. Das ist ja so anstrengend.
Da wäre jetzt ja gar nicht dagegen, dass man das berufsgruppenbezogen anders macht. Nur, dass der Rentner dann mit 65, 67, 63 erstmal aufs Mountainbike steigt und dann die Berge hochfahrt und sagt, ich bin so alt, ich muss aufhören zu arbeiten, das kann es irgendwie nicht sein. Und wir müssen einfach dem Rechnung tragen, dass die Lebenserwartung der Leute deutlich gestiegen ist. Das Witzige ist ja, Rente mit 65 galt schon, als Bismarck die Rentenversicherung eingeführt hat. Bloß wie war da die durchschnittliche Lebenserwartung? Die durchschnittliche Lebenserwartung war damals 60. Und jetzt haben wir auch noch im Prinzip Rente mit 65. Das Durchschnittsalter, wo die Deutschen in Rente gehen, liegt, glaube ich, mittlerweile bei 61 oder so. Was immerhin 3-4 Jahre mehr sind, als schon war im Tiefpunkt. Aber die durchschnittliche Lebenserwartung liegt in Deutschland jetzt bei über 80 Jahren. Und früher hatten die Leute keine Möglichkeit, mit Empfängnisverhütung zu arbeiten. Das heißt, es kamen immer wieder Kinder nach als Arbeitskräfte, heutzutage eben nicht. Und so zu tun, als müsste ich da nichts dran ändern an diesem Verfahren, ja? Das ist einfach nur die Mütze runterziehen und sagen, oh mein, jetzt im Moment ist noch kein Problem, soll es die anderen ausbauen. Genau das gleiche aber bei der Umwelt. So, die Situation hat sich ein kleines bisschen verschärft. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich ein sehr bahnbrechendes Urteil gesprochen im 2021 oder 22, worin sie kreiert haben, ein verfassungsmäßiges Recht künftiger Generationen auf politische Vorsorge. Ganz interessantes Konstrukt, da steht nämlich null und gar nichts im Grundgesetz drin über die Rechte künftiger Generationen. Das, woraus sie es abgeleitet haben, war also das Freiheitsrecht des Einzelnen und dass diese Freiheit beschnitten würde, wenn die jetzige Politik nichts macht, um Konsequenzen von künftigen Generationen abzuwenden. Und deswegen müsste also hier eine schnellere Vorgehensweise da sein, damit künftige Generationen noch Entscheidungsfreiheit haben und nicht zum Beispiel alle ihre Steuermittel in die Bekämpfung von Umweltfolgen einstecken müssen. Die Konsequenz, die noch die alte Bundesregierung unter der Angela Merkel gezogen hat, war, dass man also verschiedene Marksteine nach vorn gerückt hat, auch so ein bisschen in dem Wissen, wir müssen ja die praktische Politik dafür nicht mehr machen. Und man hat also das Ziel für Klimaneutralität in Deutschland vorverlegt, für die Emissionsminderung vorverlegt, beziehungsweise verschärft. Übrigens Klimaneutralität, nur dass wir da mal irgendwie so ein bisschen was sehen. Das heißt, dass es auch einen großen Anteil von Aktivitäten in unserer Volkswirtschaft geben muss, die einen negativen Impact, also einen negativen Impact in dem Sinne haben, dass CO2 gebunden wird, dass entzogen wird. Ja, es reicht nicht nur auf plus minus null zu kommen. Das ist zu wenig, um Klimaneutralität zu haben. Ein Großteil der Aktivität in unserer Wirtschaft wird so organisiert werden müssen, oder separat wird es stattfinden müssen, dass wir CO2 aus dem vorhandenen freigesetzten Potenzial entziehen und binden. Da haben wir noch nicht viel drüber geredet, wie das gehen soll. Es gibt jetzt diese Idee, dass man halt so Luftstaubsauger macht, die dann das CO2 rausfiltern sollen. Das wird dann deponiert unterirdisch und sowas, ist ein Ansatz. Anderer Ansatz ist, dass man zum Beispiel Wälder pflanzt, wo das zunächst ja mal gebunden wird und dann aber schaut, dass das Holz einer Verwendung zugeführt wird, bei der das CO2 nicht wieder freigesetzt wird. Ja, wenn wir immer sagen, schöner Kachelofen ist ja CO2-neutral, weil wir ja nur so viel CO2 freisetzen, das Verbrennen, wie wir an vorher in dem Holz gebunden haben, dann ist das zwar einerseits richtig, aber andererseits trotzdem blöd, weil wir es eben wieder freisetzen. Besser wäre es, wenn wir es als Baumaterial zum Beispiel verwenden, weil dann bleibt es ja dem Kreislauf entzogen. Dann haben wir also tatsächlich eine dauerhafte Rausnahme aus dem CO2-Kreislauf. Ressourcen, Reichweite, Markterschöpfung, Markterschöpfung sind auch Themen. Ja, wie viele Leute sollen noch verreisen? Übrigens ja auch für euch interessant, ja. Rein demografisch gesehen wird ja der deutsche Markt für euch enger für Reisen. Es gibt ja weniger Leute, die verreisen wollen oder können, weil die Bevölkerung schrumpft. Die Frage ist, wie geht man damit um? Was machen wir sonst? Das nächste Thema bei Umwelt ist, Umweltpolitik ist nicht für umsonst zu haben, sondern wir haben das Problem, dass wir bisher immer noch eine Koppelung haben, dass mehr Output zu mehr Lohn und Gehalt führt, was wir alle haben wollen. Dieses mehr an Output hat aber zur Folge, dass wir Ressourcenverbrauch haben, dass dieser Ressourcenverbrauch ansteigt. Bis jetzt haben wir noch keine Möglichkeit gefunden, wirklich über den Gesamtkreislauf von Produkten diesen Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Ich kann zwar sagen, in einem Land haben wir das reduziert, was die pro Einheit Bruttoinlandsprodukt an Energie brauchen. Ja, zum Beispiel Deutschland oder sowas, Gesellschaften, die stärker in Richtung Dienstleistung marschiert sind, die haben das innerhalb ihres Landes, wenn ich nur das betrachte, haben die Relation vielleicht verbessert von Energieverbrauch zu Output. Aber das ist eigentlich ein Scheinriese, ja, weil ich auf der anderen Seite natürlich vieles von der umweltschädlichen Produktion ins Ausland verlagert habe und ich eigentlich diese Emissionen dem Verbrauchsland zuordnen müsste und dann sieht die Rechnung ganz anders aus. Also wenn wir umweltschonender sein wollen, dann heißt es unter Umständen auch für uns, dass wir Wohlstandsminderung in Kauf nehmen müssen. Da sehe ich bis jetzt noch nicht die Partei, die das klar formuliert, auch die Grünen nicht, dass dem so sein muss. Und erst recht sehe ich nicht, dass es in Deutschland konsensfähig ist. Unser Problem, das ich schon mal angesprochen hatte, an anderer Stelle in der Vorlesung ist, wenn wir auch nur den Output konstant lassen, dass wir dann aufgrund von Rationalisierung weniger Arbeitskraft brauchen. Und das bedeutet andersrum, wenn wir nicht die Arbeitslosigkeit steigen lassen wollen, dass entweder die Bevölkerung schrumpfen muss. Die Frage klingt so, weltweit schaut es nicht danach aus. Oder dass wir zu einem quantitativen, also einem mengenmäßigen Wachstum verdammt sind, wenn wir nicht Wohlstandsverzicht üben wollen. Und das muss man sich einfach klar machen, ja, dass ich nicht mich hinstellen kann und sagen kann, die Umwelt braucht eine ganz neue Priorität, aber keiner darf an meinen Wohlstand gehen. So funktioniert das Spiel nicht. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann zugunsten der Umwelt. Zu allen diesen Möglichkeiten gibt es Beispiele, wie das praktiziert wurde in Deutschland. Und ja, auch in anderen Staaten. Und zu all diesen Möglichkeiten gibt es auch Pro und Contra, was denn da so zu sehen wäre. Ich gehe gleich mal auf die nächste Folie, da habe ich also nur die Liste, was gibt es so. Vielleicht einen Begriff noch, den ihr braucht. Eine EU-Taxonomie umweltfreundlicher Technologien. Die Europäische Union hat definiert, welche Technologien sie als umweltfreundlich ansieht. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Debatte, da ging es insbesondere auch um die Frage, dass als Übergangstechnologie, bis wir was Besseres haben, sowohl die Atomkraft als umweltfreundlich angesehen wurde oder klassifiziert wurde und damit Investments in diese Green Investment Bereich hineingerückt wurden für die Atomkraft, wie auch Gaskraftwerke. Weil man gesagt hat, das ist alles besser als Kohle. Und irgendwoher wollen wir die Energie weiterhin haben. Und wenn wir das haben wollen, dann müssen wir halt anderes in Kauf nehmen. Eines der Themen, die ja die rot-grün-gelbe Regierung in Deutschland nach wie vor nicht gelöst hat, ist, woher soll die Grundlast kommen? Die Grundlast, die also hergestellt werden muss aus einem Energieträger, der entweder gespeichert ist oder aber auch funktioniert, wenn wir scheiß Sonne haben und keinen Wind. Aber wo soll denn die Energie herkommen? Kann natürlich aus unseren Flüssen was ziehen, aber das ist weitgehend ausgeschöpft und reicht bei weitem nicht. In der Vergangenheit war es die Kernkraft, die das geliefert hat. Die wollen wir nicht mehr. Aber so wirklich einen Ersatz haben wir nicht. Müssen wir uns was überlegen. Ja, momentan ist die Hoffnung alle mit Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff. Aber da ist halt die Frage, wie gewinnen wir den Wasserstoff? Gibt es ja zig verschiedene Verfahren. Natürlich reiten alle rum auf den grünen Wasserstoff, wo wir also grüne Energie mit Windrädern und Solaranlagen erzeugen und die verwenden wir zur Wasserstofferzeugung. Das ist nett und schön. Aber um das sicherzustellen, bräuchten wir ja, so ungefähr das 5- bis 6-fache an Energieerzeugungskapazität im grünen Bereich, wie nötig ist für den täglichen Gebrauch. Weil wir ja immer wieder Zeiten haben, in denen nichts erzeugt wird und dann muss ich da ja einen ausreichend großen Vorrat an Wasserstoff erzeugt haben. Und bei dieser Erzeugung von Wasserstoff habe ich ziemlich große Verluste. Es ist nicht so, dass ich 100% Strom aus einer Photovoltaikanlage in 100% Energiespeicherung übersetzen kann vom Wasserstoff, sondern habe ich vielleicht 70% von dem erzeugten Strom dann im Wasserstoff. Und wenn ich den dann wieder zurückverwandle, habe ich nochmal einen Verlust. Ein Bekannter von mir hat ein Versorgungsgebiet, wo er Strom verteilt. Er sagt, er hat innerhalb seines Versorgungsgebietes eine installierte Leistung an umweltfreundlichen Erzeugungen aus Wasserkraft, aus Photovoltaik, aus Windkraft von 150% des Bedarfes. Aber er hat trotzdem 60% seines Stromverkaufs zukaufen müssen, weil halt die Produktion nicht übereinstimmt mit dem Verbrauch. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten, dann sieht man, wo das Thema herkommt mit diesem Grundbedarf. Dann nach dem Motto, wir können, jetzt ist schön Wetter, jetzt können wir die Waschmaschine anschmeißen und nach warm kochen. So, das, was der Umwelt am wenigsten nützt, sind die sogenannten Selbstverpflichtungen. Das Positive ist, man baut keine Bürokratie auf, es müssen keine Formulare ausgefüllt werden, es muss nichts überwacht werden und so weiter und so fort. Das Negative ist, es bringt euch gar nichts. Ja, egal, was du anschaust, solange es rein Selbstverpflichtung baut, null gemacht. egal ob das jetzt Mehrwegverpackungen waren oder keine Plastiktüten und so weiter, sondern es nur Selbstverpflichtung war, Wirkung wollen. Verbote. Das Gute ist, irgendwelche Gefahrenquellen kannst du damit beseitigen. Das Schlechte ist, wenn du Verbote zu eng setzt, dann sind sie innovationshemmend. Das Gleiche auch bei Bepreisungen. Ja, im Moment haben wir ja in Deutschland extrem stark einen Fokus auf Elektromobilität. Es gibt also zum Beispiel für Busse Förderprogramme, wenn du das umstellst von Diesel auf elektrisch. Aber es gibt zum Beispiel keine Förderprogramme, wenn du Busse umstellst von Diesel auf Methangas, das in irgendwelchen Biogasanlagen erzeugt wird. Obwohl das ja auch eine umweltfreundliche Technologie wäre. Also zumindest CO2-neutral, nicht CO2-positiv, aber CO2-neutral ist es. Dann kann ich Zonierungen machen, Beispiel, das ihr alle kennt, Wasserschutzzone. Ja. Das greift gezielt dann ein, wenn ich einen Bedarf habe, aber ich muss sehr umfangreich begründen. Denken wir zum Beispiel an die Einteilung von Gemeinden in einen Bereich für Gewerbe, in einen Bereich für Wohnen, in einen Bereich, wo sich das Ganze mischen darf, wo es also Geschäfte gibt und Wohnen. Dann habe ich hier sehr hohen Begründungsbedarf, warum ist hier nur Wohnen und Laden und kein Gewerbe und dergleichen mehr. Das ist sehr, sehr aufwendig, aber man kann das verwenden, wenn man die politischen Diskussionen dann auch durchsteht. In Bayern ist man da zum Beispiel nicht sehr gut im Durchstehen von Diskussionen über Grundwasserschutzgebiete. Die sind alle noch sehr eng gezogen, weil man innerhalb derer ja keinen Dünger ausbringen darf, also auch keine Gülle ausfahren darf. Auf der anderen Seite ist aber die Gülle halt natürlich der Feind des Grundwassers über die Nitratwerte dieser Trennung. Grenzwerte sorgen für Modernisierungsdruck. Ja, in Frankreich zum Beispiel war ich gerade mit meiner Familie ein paar Tage in Paris, weil wir da unsere Tochter abgeliefert haben zum Arbeiten, dass sie mal anfängt Geld zu verdienen. Und nein, ist nur ein Praktikum, sie wird uns danach wieder Geld kosten. Nein, sei ihr gegönnt. Die haben in Paris eine Umweltzone. Da brauchst du die Plakette und je nachdem, wie schwer die Umweltlage ist, dürfen also nur Fahrzeuge mit der und der Plakette bewegt werden da drin. Und wenn du ein Fahrzeug hast, das älter als 1997 ist, dann hast du praktisch Fahrverbot, weil dann kriegst du keine Plakette mehr. Bei uns ist es ja so, wenn du eine Umweltzone hast in München und du hast da H-Kennzeichen auf deinem Trabi drauf, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Trabi gerochen, so diese Zweitakter-Verbrennungsmotor, da meinst du echt, da fährt jetzt eine Ölraffinerie durch die Gegend, so stinkt das. Die dürfen in jede Innenstadt hinein, trotz Umweltzone, weil sie so alt sind. Die haben ein H-Kennzeichen, das kriegst du, wenn das Auto älter als 25 Jahre ist, und dann gelten die ganzen Umweltnormen nicht. Auch eine interessante Variante. Ja. Grenzwerte sagen wir, für Modernisierungsdruck steigern aber die nutzungsunabhängigen Kosten, weil wir entweder nachrüsten müssen für teures Geld oder aber noch gebrauchsfähige Dinge wegschmeißen müssen, um die Normen zu erfüllen. Noch gebrauchsfähige Dinge wegschmeißen heißt aber, dass die ganze sogenannte graue Energie, die in die Herstellung von dem Gerät gegangen ist, auch weggeschmissen wird, obwohl es eigentlich noch funktionstüchtig ist. Und dann muss ich für die Herstellung des neuen Gerätes wieder Energie aufwenden, sodass die Frage ist, ob ich in der Summe dann tatsächlich eine positive Energiebilanz habe. Internalisierung externer Kosten hatten wir schon mal kurz angetippt. Da geht es also darum, dass derjenige, der den Nutzen oder den Gewinn eines anderen mindert durch sein ökonomisches Verhalten, dass der für einen Ausgleich sorgen muss. Und das kann ich machen, ja. Das ist ein marktkonformer Impuls, dass ich sage, naja, also wenn ich bereit bin, diese CO2-Abgaben oder sowas zu tragen, dann kann ich weiterhin die Technologie verwenden. Das Problem dabei ist halt, dass ich hier keine Deckelung der Schäden habe. Ja, ich kann so viel Umweltschaden verursachen, wie ich will, solange ich diesen Preis bezahle. Das ist, ja, kennst du vielleicht aus dem Geschichtsunterricht oder auch aus Religion, was Martin Luther an der katholischen Kirche auszusetzen hatte. Das war der sogenannte Ablasshandel. Da hieß es also, wenn die Münze in den Kasten klingt, sich die Seele in den Himmel schwingt. Das heißt, für jede Sünde, auch wenn ich jetzt zum Beispiel hergehen würde und dich umbringen, dann zahle ich einfach was in den Kasten von der Kirche, dann kriege ich einen Ablassbrief und damit ist alles vergeben. Gell, so, das kann tödlich sein. Im Prinzip machen wir nach wie vor das Gleiche. Nämlich durch Benzin, wenn wir das tanken, da ist die Energiesteuer drin, mit der zahlen wir ein finanzielles Äquivalent der Umweltschädigungen oder auch bei der Tabaksteuer und können dann eigentlich sagen, weil ich habe ja den Ausgleich bezahlt. Da habe ich mir jetzt eigentlich keine Gedanken machen, wenn ich 20 Liter habe. Ja, solange ich das verzeugen kann, ist das gar kein Thema. Das ist also die Thematik hier bei der Bezahlung, habe ich keinerlei Besserung der Situation, sondern ich habe nur die Absolution, also dass man sagt, mach jetzt nicht mehr, hast du Zeit dafür. Ja, man könnte sogar so weit gehen und sagen, wenn ich nur die Zigarettenkippe da draußen einfach in die Gegend schnalze, das ist ja mehr eingerechnet in der Tabaksteuer. Also, warum dieser kritische Blick? Ja. Die Lizenz, bei der ist der Unterschied zur Internalisierung, dass ich da typischerweise eine Deckelung der Lizenzmenge habe. Die Lizenzen kann ich auch so einsetzen, dass sie Innovation fördern, indem ich sie verkaufbar mache, in dem Maß, wie ich dann meine Produktion zum Beispiel umweltfreundlicher mache, brauche ich weniger Lizenzen und kann sie dann an andere verkaufen. Das kann Umweltschutz verbilligen, weil diejenigen, die günstig sich umweltmäßig besser stellen können, dann eben sagen, okay, dann machen wir das halt und verkaufen die frei werdenden Lizenzen. Diejenigen, für die es sehr teuer wäre, die sagen, ah, wir bleiben bei der heutigen Technologie, schauen wir halt, dass wir die Lizenzen kriegen. Also in der Summe ist es unter Umständen günstiger, als wenn ich einheitlich so Grenzwerte oder Verbote herrsche. Das Problem ist, dass Regierungen wie zum Beispiel die deutsche gerne diese Verschmutzungslizenzen, die CO2-Lizenzen, wie sie schon heißen, verschenkt haben. Nach dem Motto, was hast du bisher an Energie, an Umweltschaden verursacht? Ja, da hast du ein Lizenzpaket, das deckt es ab. Was ist dann die ökonomische Wirkung davon? Gar keine. Wenn also ausreichende Mengen billig gehandelt werden oder gar verschenkt werden, dann ist der Anreiz zum Umweltschutz denkbar gering. Und Preiselastizität hatten wir ja auch mal angeschnitten. Das spielt sowohl hier bei der Internalisierung wie bei den Lizenzen eine Rolle. Nämlich wenn die Nachfragepreis unelastisch ist, das heißt, die Verbraucher reagieren mit der Menge, die sie wollen, nicht auf die Preisänderung. Wenn das ansteigt im Preis durch diese Umweltlizenzen oder durch die Internalisierung. Wenn sie also nicht darauf reagieren, dann gibt es auch keinen Grund, warum ich diese Belastung nicht einfach 1:1 im Preis weitergebe an die Verbraucher und sage, die Umwelt ist mir doch völlig scheißegal, weil die Verbraucher zahlen ja die Kosten, die da anfallen. Ja? Das ist quasi, wenn jetzt zum Beispiel du grundsätzlich in der Feuerwehr Einfahrt hast und sagst, meine Kunden zahlen mir ja das Ticket, das ich da immer wieder bekomme, über 200 Euro über die Preise, dann hast du weiterhin in der Feuerwehr Einfahrt, weil der Platz der immer frei ist. So, Kompensation ist ja im Tourismus was ganz Starkes, ja. Wir wissen zwar, dass wir eine umweltpolitische Drecksau sind, wenn wir zum Urlaub auf die Malediven fliegen, aber wir können ja irgendwo Bäumchen pflanzen lassen. Also macht man das mit der Kompensation. Naja, ich kann Schwierigkeiten umgehen beim Umweltschutz, ja, also die Flieger. Ihr gehört im Moment nicht von jetzt auf gleich umweltneutral und Kreuzfahrtschiffe erst recht nicht und sowas. Dann finde ich irgendwas, was vorübergehend die Wirkung ausgleicht. Naja, aber vielleicht der Handlungsdruck bei allen Beteiligten an diesem Tourismusprodukt tendiert halt dann gegen Null, nach dem Motto, ja, wir haben ja Ausweichhandlung. Die ist auch noch relativ billig. Da müssen wir nicht groß nachdenken über die Umweltfreundlichkeit unseres Verhaltens. Ich weiß nicht, hat jemand von euch irgendwie einen Erfahrungswert gehört, wie viel Prozent der Flüge denn eigentlich kompensiert werden? Mal ganz abgesehen davon, dass es auch viel Streit gibt darüber, ob diese Kompensationsagenturen richtig funktionieren. In dem Sinne, dass sie wirklich eine Neutralisierung vollziehen. Habt ihr da mal was gehört? Weil ich habe es auch vergessen nachzuschauen, das mal interessiert. Aber ihr wisst dann. Habt ihr keine Frage, oder? Aber solche wichtigen Dinge nicht angestellt werden. Erinnerungen kann ich machen. Ja, also Tauschprämien. Wir hatten mal vor. In 2009 hatten wir das, als die Wirtschaft stark gelitten hat unter der weltweiten Finanzkrise. Da hatten wir die sogenannte Umweltprämie für Autos. Wenn du dein mindestens 11 Jahre altes Auto nicht als Gebrauchtwagen weiterverkaufst, sondern verschrottest mit Zertifikat, dann kriegst du 2000 Euro für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs. Auch hier wieder jede Menge alte, graue Energie vernichtet und ein neues Fahrzeug gebaut. Ja, also wirklich Umweltprämie kann man drüber streiten, weil ich zwar die Verbrauchszahlen pro Kilometer sicherlich nach unten gebracht habe, den Durchschnittsverbrauch der Flotte, aber das habe ich unter Umständen überkompensiert durch den Energieaufwand für die Erstellung der Neufahrzeuge. Und mit solchen Förderungen kann ich also vor allem auch marginal rentable, umweltschädigende Prozesse dann beseitigen, weil dann die Rentabilität eben aufhört, wenn ich dafür für die Alternative was bezahlt bekomme, dann ist das eben nicht mehr rentabel und ich kann bisher unrentable Ideen stimulieren, wie am Anfang, als man angefangen hat, Solarenergie zu fördern, Windenergie zu fördern, was man dann mal eingestellt hat und was dann dazu führte, dass in Deutschland die Solarfabriken und Windenergieverhersteller und so weiter, die Turbinenhersteller, die alle da waren, dass die dann vielfach die Segel gestrichen haben und das Ganze nach China ging. Aber wie gesagt, keine Rücksicht auf die graue Energielenkung am Bedarf vorbei. Lange dauert, bis solche Forschungen, die für Förderung stimuliert werden, zur Anwendung kommen. Ja, wir forschen seit, oder anders formuliert, seit den 1970er Jahren kann ich mich erinnern, ich bin Jahrgang 1961, seit 1970er Jahren kann ich mich erinnern, dass man immer gesucht hat nach der Kernfusion. Als Möglichkeit, Energie zu erzeugen, ohne Strahlungsfreisetzung und so weiter und so fort. Und immer wieder hieß es so im 5- bis 10 Jahresrhythmus, jetzt haben wir einen Durchbruch gemacht bei den Supraleitern und da und dort und dort noch was. Ja, heuer haben sie uns wieder zwei Durchbrüche präsentiert, ja, beziehungsweise letztes Jahr. Aber wir sind eigentlich nach wie vor noch nicht da an dem Punkt angelangt, wo wir Aussicht haben, eine funktionsfähige Kernfusion zu haben binnen 10 Jahren oder sowas. Sind wir nach wie vor nicht. Und deswegen, es kann also irre lang dauern, bis hier wirklich dann der Durchbruch ist.
Green Investment, das ist also eine Idee der Europäischen Union, dass letztendlich dann der Kapitalmarkt geteilt werden soll in zwei Bereiche, Green und Not Green. Und im Green Bereich kannst du dir günstiger das Geld beschaffen als im Not Green Bereich. Und auf der anderen Seite, der Geldgeber hat steuerliche Vorteile dann, wenn er Green Geld bereitstellt, das gegenüber dem Not Green Geld. Da wissen wir noch nicht so richtig, wie die Wirkung sein wird, weil es relativ neu ist. Die Kategorie wurde erst letztes Jahr eingeführt. Aber positiv lässt sich sehen, dass man halt förderungswürdige Projekte hat, die für eine neutrale bis positive Umweltbilanz sorgen. Positive Umweltbilanz, wir binden also mehr CO2, als reingesetzt wird. Das wäre, wenn es funktioniert, aber die Abgrenzung dieses Grün ist unklar, also die Taxonomie, die ich vorher angesprochen hatte, dass man sagt, Gas ist jetzt im Moment als Übergangstechnologie Green, da kann man wirklich auch anderer Meinung sein. Und die Frage ist, ob es nicht wirkungsvoller wäre, den Verschmutzern Geld für Investitionen zu geben, also sprich Förderung zu machen, ob das nicht ein wirkungsvollerer Weg wäre, als über diesen Umweg, über den Zinsmarkt. Ja, und dann gibt es noch Importzölle und Exportsubventionen. Auch da gab es Ende letzten Jahres, Mitte Dezember, nochmal eine Initiative seitens der Europäischen Union, das sogenannte CBAM, C-B-A-M, mit dem die Europäische Union ein Ausgleich machen wollte zwischen den Ländern, die produzieren ohne große Belastung für CO2-Emissionen und den Staaten der EU, wo die Unternehmen produzieren mit großen Belastungen für die Freisetzung von CO2-Äquivalenten. Aber wenn ich CO2 sage übrigens, es geht immer um sogenannte Äquivalente. Es wird von der Schadwirkung des Gases her eine Norm gesetzt, das ist die Schadwirkung von CO2, wie viel das zum Klimaschaden beiträgt. Und dann sagt man, wie viel tragen andere Emissionen relativ zu diesem CO2 bei. Wenn wir also zum Beispiel Methan haben, dann ist da die Schadwirkung, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig im Kopf habe, etwa dreimal so hoch. Das heißt, du brauchst für eine Tonne Methangas, das du freisetzt, dreimal so viele Lizenzen wie für eine Tonne CO2, das du freisetzt. Das heißt also nicht nur ausschließlich für CO2, sondern für alle klimaschädlichen Gase momentan. Aber zurück hier, in der Europäischen Union ist es also bepreist, hat Kosten, wir haben diese CO2-Abgabe, die in den Heizkosten drin ist und so weiter und so fort. In anderen Staaten ist das nicht so. Und damals gesagt, ja, also wenn andere Staaten Waren herliefern in die Europäische Union, die hier verkaufen wollen, dann verlangen wir beim Reinbringen in die Europäische Union einen Zoll. Das soll also den Nachteil der europäischen Wettbewerber gegenüber den ausländischen Wettbewerbern ausgleichen. Hört sich ja ganz vernünftig an. Der Zoll würde sich verringern, wenn das Heimatland der Anbieter selber CO2-Abgaben einführt. Also auf die Art und Weise einen Druck auf die Politik außerhalb der EU, ähnliche Verhaltensstrukturen einzuführen. Und natürlich wollen erstens die ausländischen Staaten nicht sich bevormunden lassen von der EU. Und zum Zweiten wollen sie auch nicht zwingend mit der gleichen Priorität die CO2-Bekämpfung machen, weil sie sagen, wir haben drängendere Probleme, wie zum Beispiel eine Arbeitslosigkeit von 60%. Und das, was typischerweise die Gegenreaktion ist auf solche ungewollten Zölle, das ist, dass man selber anfängt abzuschotten. Selber anfängt abzuschotten, indem man selber Steuern hebt. Ich habe irgendwo dann einen Link, ich glaube bei einer der nächsten Folien, wo ich euch mal historische Beispiele liefere für solche Abschottung und Gegenabschottung und so weiter und so fort. Und
Das Problem ist, dass diese Gegenmaßnahmen dann häufig lange Zeit bestehen bleiben und den internationalen Handel schädigen. Ein nettes Beispiel dafür, wie dumm man sein kann, ist Großbritannien mit seinem Brexit. Die kleinen und mittleren Unternehmen in Großbritannien klagen enorm über den massiv gestiegenen Papieraufwand, obwohl es formal ein Freihandelsabkommen gibt zwischen Großbritannien und der EU, ist es halt nicht mehr so einfach, Waren aus Großbritannien in die EU zu bringen oder umgekehrt. Und das, diese Erschwerung des Handels, sagt man, hat Großbritannien 5% Wachstum bisher gekostet, der Wirtschaft, die sie gut brauchen können, ja, weil sie ein bisschen kämpfen mit sich selbst. Aber mei, wo ist das Knie? Ja, genau dort, da schießen wir jetzt rein, geht sich's besser. Das war die britische Taktik. So, ein weiteres Thema in autoritären Regimen, da haben wir ja nicht ganz wenige davon, ist es schwierig, ob die Umweltpolitik nur auf dem Papier stattfindet oder tatsächlich umgesetzt wird. China hatte schon lang was auf dem Papier, ohne dass sie es umgesetzt haben. Ähnliches finden wir in Russland, in der Türkei, in den Staaten. Also da ist dann das Thema, ob hier wirklich was passiert. Auch bei der bei Import- und Exportsubventionen haben wir das gleiche wie hier bei der Internalisierung, zum Beispiel, dass keine Deckelung der Schäden stattfindet, dass es schwer zu berechnen ist und so weiter. So, hier habe ich also so ein paar Quellen aufgeführt. Ich würde euch empfehlen, da mal kurz reinzulesen, damit ihr ein Gefühl kriegt für die Thematik. Das könnte hilfreich sein Ende Januar, Anfang Februar. Da würde ich mal meine Neugier nicht bezähmen an eurer Stelle. Also, es kann dieses Ping-Pong-Spiel geben, das hier sich negativ auswirkt. Im Moment haben wir zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit den USA seitens der Europäischen Union, weil dieser Inflation Reduction Act verbunden wurde mit einem, oder eigentlich ein Pro-Umwelt-Paket ist, was wir alle ganz toll finden, aber gekoppelt damit ist, dass hier vorgeschrieben wird, ein bestimmter Mindestanteil an Wertschöpfung in den USA. Das heißt, es ist indirekt ein Buy American-Ding. Das wollen wir als Europäische Union natürlich nicht, weil wir weiterhin gerne unsere Waren in die USA verkaufen. Deswegen fighten wir im Moment da ein bisschen dagegen und umgekehrt passt natürlich auch den USA, dieser CBAM nicht, ja, diesen Carbon Border Adjustment Mechanism, weil das in manchen Industrien auch für sie ein Hindernis sein kann. Besonders passt natürlich nicht Staaten wie Indien oder sowas. Ich habe euch da auch mal so zwei Quellen angegeben, wo also im Ausland dann das aufgegriffen wird, dass es auch Widerstand gibt. Naja, die Ökonomen sind natürlich auch immer wieder am Überlegen, was können wir an Anreizen setzen, um ein gewolltes Verhalten zu erzeugen. Und hier haben wir besonders entwickelt den Ansatz des Nudgings. Ja, also wir geben einen Anstupser. Nur so ganz leicht, ja, nicht mit der Faust, sondern so ganz leicht. Ein Anstupser, sei doch bitte etwas verhaltensfreundlich. Besonders nett finde ich das immer in den Hotels, diesmal auch wieder am Frankreich. Da siehst du dann so einen netten Zettel, schön gerahmt im Bad. Wenn sie die Handtücher auf den Haken lassen, heißt das für uns, sie möchten sie weiterverwenden. Wenn sie auf den Boden werfen, heißt das für sonst austauschen. Ich schaue dann immer, dass sie alles auf den Haken hängen. Was das Ergebnis ist, aber am nächsten Tag oder auch dann wieder zurückkommt, komplett neue Handtücher. Also, irgendwo ist da ein Kommunikationsproblem, würde ich mal sagen. die
Definition von dem Anstupser habe ich hier, das schaut euch selber an, da brauche ich euch nicht vorlesen, das könnt ihr auch selber. Und schauen wir mal, was wir denn da so haben als Grundlage und Wirkung. Die Grundlage ist, dass man sich mal überlegt hat, wie reagieren eigentlich Menschen auf bestimmte Impulse. Und lange Zeit haben wir das halt nur am Ergebnis sehen können, wie sie reagieren. Mittlerweile ist man einen Schritt weiter, man kann so ein bisschen in die Hirnaktivität hineinschauen und daraus ableiten, in welchen Bereichen findet gerade vermehrte Aktivität statt, wo welche Gehirnteile sind also angesprochen. Das Interessante an unserem Hirn ist, dass nicht alle Bereiche für alles zuständig sind, sondern es gibt welche, die sind zuständig für so ganz primitive Instinkthandlungen, es gibt welche, die sind zuständig für rationales Entscheiden, es gibt welche, die sind zuständig für Sprachverarbeitung, für die Verarbeitung von optischen Reizen und so weiter. Und das kann man dann so nachvollziehen, wo ist was wie aktiv. Und dabei haben sich also verschiedene Muster gezeigt, zum Beispiel, dass wir gerne mal dazu neigen, zunächst eine Entscheidung zu treffen in diesem Instinktmuster drin, ja, Flight or Fight zum Beispiel, ja, flüchten oder kämpfen, oder dass die Belohnungsdenken aktiviert werden nach dem Motto, oh, ich befürchte Strafe oder oh, das ist ja eine tolle Belohnung, die da auf mich zukommt. Und dann geht's in den rationalen Teil vom Hirn rein. Und es kommt dann zu irgendeinem Ergebnis. Und da hat man häufig festgestellt bei Versuchen, dass sich das Ergebnis des rationalen Teils vorherbestimmen lässt auf der Basis dessen, was der Instinktteil gesagt hat. Was natürlich schlagartig die Frage aufwirft, wie frei ist eigentlich der Mensch in seinem Denken? Ja, ist er ein Homo economicus, wie wir das so gerne nennen, der also rational, ganz nüchtern anhand der Fakten entscheidet? Oder ist er ein Homo sentimentalis, der also aufgrund seiner Gefühle entscheidet? Und der momentane Stand ist, dass es mit dem Homo economicus nicht so arg weit geht. Wir haben festgestellt bei diesen Untersuchungen, dass das mit der Rationalität, also oftmals nicht wirklich erklärbar ist, wie wir uns entscheiden. Und wir haben da vielfach Sachen, die sowohl die Grundlagen der ökonomischen Modelle in Frage stellen, wie auch die Frage stellen, wie ist denn jetzt eigentlich der Mensch? Hat der Mensch einen freien Willen? Wenn er ihn nämlich nicht hätte, den freien Willen, dann ist die Frage, kann man ihn für kriminelle Handlungen überhaupt zur Verantwortung ziehen? Wenn er gar keinen freien Willen hat. Also es sind sehr weitgehende gesellschaftliche Fragen, die hier immer wieder in die Diskussion reinkommen. Aber so ganz die ultimativ verbindlichen Ergebnisse haben wir da jetzt auch noch nicht. Naja, aber aufgrund dieser vorläufigen Ergebnisse haben wir schon mal gesagt, das wäre doch ganz interessant, das weiter zu untersuchen. Und da hat es dann also Behavioral Finance und Behavioral Economics als neue Arbeitsbereiche in der Ökonomie gegeben. Und ein Bereich, der hier sich entwickelt hat, ist, dass man versucht, irrationales Verhalten zu konterkarieren durch Anreize für richtige Entscheidungen. Bei richtige Entscheidungen ja schon wieder beinhaltet dieses Normative, damit sind wir wieder beim Anfang der Vorlesung, dieser Ethik. Ja, wir hatten ja zunächst über Ethik gesprochen, dann gesagt, es gibt auch vielleicht ethische Anforderungen im Bereich Umweltschutz, die wir erfüllen sollten. Und jetzt kommen wir zu einem Instrument, das in diesem Bereich gerne eingesetzt wird, das sich aber natürlich auch für andere Dinge benutzen lässt als Umweltschutz, nämlich dieses Anschubs. Die Charakterisierung eines solchen Anschubsers steht hier schon. Es soll die ökonomischen Anreize nicht wesentlich verändern, es soll auch nicht irgendwelche Handlungen verbieten. Das soll es nicht sein, sondern es soll nur sein, Und das ist also dieses Wesen, dieses Nudgings, wie es dann gerne genannt wird von Ihnen, die sich nicht mit dem Begriff Behavioral Economics abgeben wollen.
die Idee ist geboren daraus, dass man also zunehmend die Fähigkeit hat, ein bisschen in den Kopf der Leute hineinzuschauen und zu sehen, was passiert da eigentlich, wenn die Entscheidungen treffen. Das hat man mit Hilfe der Neurowissenschaft gemacht, jede Menge Elektroden über den Kopf und dann sieht man, welche Regionen des Gehirns sind gerade wie aktiv. Und mittlerweile kann man also halbwegs zuordnen, sensorische Wahrnehmung ist die eine Region, logisches Denken ist die andere Region, Sprechen ist eine dritte Region und so weiter und so fort. Auf die Art und Weise hat man das ein bisschen rekonstruiert und ist dann also dazu gekommen zu sagen, naja, also viele Entscheidungen fallen eigentlich in einen Bereich zunächst einmal, der nichts mit logischem Denken zu tun hat, sondern mehr was mit Instinktantworten. Komische Sache, ja. Man gibt dir eine ökonomische Aufgabe, du sollst die bearbeiten, sollst dann deine Entscheidung mitteilen und dann kann man eigentlich schon im ersten Moment sagen, die Entscheidung wird voraussichtlich so sein. Und zwar deshalb, weil je nachdem, welcher Teil deines Instinktbereiches angesprochen ist. Und dann wandert es aus dem Instinktbereich rauber in den logischen Bereich, wird dann nochmal bearbeitet, dann geht es ins Sprachzentrum und dann geht es weiter. Aber ich habe schon aufgrund dieser Instinktantwort sagen können, was dann am Ende wackerwack sein wird. Das ist irgendwie komisch, oder? Wo wir doch die totalen Manager sind. Wir sind total rational. Wir sind zahlenorientiert, faktenorientiert, ja? Was interessieren uns Instinkte? Fakten, Fakten, Fakten. Na, so sind wir. Ja. Wir sind Wesen, die ein bisschen zur Irrationalität neigen. Will die machen uns auch sympathisch. Dieser rationale Entscheider, ja, vielleicht hast du den Begriff schon erklärt, der Homo economicus, ja, der also sagt, was gibt's alles an Fakten? Haben wir noch zusätzliche Daten, die zu berücksichtigen sind? Lasst uns das was alles doch mal systematisch analysieren und verarbeiten. Und dann bitte nicht vergessen, wir werden jetzt unsere Nutzen optimieren als private Haushalte und unser Gewinn als Unternehmen maximieren. Und ich weiß auch genau, was wie viel Nutzen und was wie viel Gewinn bringt. Und aufgrund dessen komme ich zu der Entscheidung, dass Tonne auf drei Tonne zu. Das funktioniert so nicht. Ja, wir sind nicht so. Sondern wir sind bisweilen eine, sagen wir so, entscheidungsmäßige Bildsache. Ja, wir grunzen viel rum und folgen unseren Instinkten hin zu den Trüffeln. So, wir versuchen, diese Verhaltenserkenntnisse, die wir da gewonnen haben, zu nutzen, um Entscheidungen zu beeinflussen, um irrationales Verhalten zu konterkarieren durch Anreize für richtige Entscheidungen.
Meinst du, dass man mit zwei immer die gleiche Meinung hat, was euch für das falsch ist?
Das ist wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich setze Anreize für die richtige Entscheidung, dann sage ich, ich habe recht und du folgst mir jetzt. Ja? Das heißt, ich treffe eine normative Aussage. Ich unterscheide die Welt in richtig und falsch, in gut und böse. Auch in meiner Position, wenn ich diese Anreize setze. Und die Frage ist, ob das wirklich die korrekte Vorgehensweise ist. Ja? Anreiz. War jetzt vor kurzem, mit meiner Tochter, sie wollte sich halt abliefern. Und da habe ich in einem Hotel übernachtet, da war wieder dieses schöne Rähnchen im Bad, in zwei Sprachen. Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu schonen. Wenn Sie die Handtücher getauscht haben möchten, schmeißen Sie auf den Boden. Wenn nicht, sie aufhängen, tauschen wir sie nicht. Wir haben es aufgehängt und sie wurden getauscht. Dieser Rahmen ist so ein Nudge, so ein Anstoß, ja, denken wir mal darüber nach, über die Umwelt und was du dafür tun kannst. Aber das setzt natürlich voraus, dass an beiden Seiten des Spektrums, sowohl bei dem Zimmerbenutzer wie bei Zimmerreiniger, die gleiche Grundüberlegung da ist, wie das Handeln funktionieren soll. Die Geschichte
Schwachpunkte der eigenen Entscheidungen müssen wir also finden hier, damit wir überhaupt mal dazu kommen können. Das heißt, wir müssen uns selber und unsere Art, Entscheidungen zu treffen, in Frage stellen. Gar nicht so einfach. Ja, speziell, wenn du eine Führungsperson bist, bist du ja dahin gekommen, weil du in der Vergangenheit viele wichtige Entscheidungen getroffen hast. Nicht alle, aber viele. Deswegen bist du Führungsperson geworden. Jetzt sollst du dich plötzlich in Frage stellen. Und sagen, bin ich wirklich so rational zurück. Entscheidungen anderer, das fällt uns dann schon leichter, dass wir sagen, nein, ich habe der sich blöd entschieden, ja, ist besser, Dominus. Ja. Aber die sollten wir dann auch nicht so anschauen, so pauschaliert, sondern sollten uns anschauen, was gibt es denn da an Besonderheiten, was gibt es an Schwachpunkten, was hat der zum Beispiel anders gesehen an den Rahmenbedingungen der Entscheidung, warum er das anders sieht. Damit wir hier eine nüchternere Sicht bekommen. Und dann sollten wir uns überlegen, was führt eigentlich zu bestimmten Entscheidungen, welche Scheuklappen sind da zum Beispiel. Ja? Also für, bei mir, wenn ich mal von mir wieder erzählen darf, ist ja immer besser, wenn andere die Betten sind. Ich habe zum Beispiel keine Neigung, in Asien Urlaub zu machen. Weil ich mir denke, erstens verstehe ich die Sprache nicht, nicht einmal die Schrift. Und zweitens habe ich den Eindruck, dass ich bei den Leuten überhaupt nicht einschätzen kann, ob die jetzt grantig oder freundlich oder nett oder besser oder sonst was, weil die immer das gleiche Gesicht sagen. Und dann denke ich mir, das will ich eigentlich nicht. Ich will irgendwie einen Eindruck haben, was ist wie beschaffen und so weiter. Und da tue ich mir mit kyrillischer Schrift noch leichter als mit der Symbolschrift in China oder Japan oder sowas. Da zeigt es mir einfach nicht. Ja, das ist meine persönliche Auswahl, Scheuklappe. Und wenn man sich die bewusst macht, die Scheuklappe, dann kann man auch sogar daran arbeiten, dass man sie wieder ausspreizt. Aber man muss sich erst einmal bewusst machen, dass solche Filter da sind, die den Entscheidungskorridor verringern und dazu führen, dass nur noch Entscheidungen aus einem bestimmten Bereich als relevant angesehen werden und nicht mehr alles, was eigentlich möglich ist, entscheidet. Das sind also diese Voreingenommenheiten. Herdeneffekte, ja, ganz wichtig. Ihr kennt das alles noch aus der Schule. Meine 10 besten Freundinnen oder Freunde machen das, also muss ich das auch machen. Ja? In irgendeinem Sportverein ist man ja nicht reingegangen, weil man unbedingt dieses oder jenes von immer machen wollte, weil man sich gar nicht anders vorstellen konnte, als genau diesen Sport zu machen, sondern weil man die Spezie anders will machen. Und das ist etwas, das findet auch im Ökonomischen statt. Da wir Börsen quasi runter oder rauf gehen, klassischer Herdeneffekt. Ja, alle springen auf den Zug auf. Wenn es nach unten geht, fangen alle an zum Verkaufen, weil jetzt geht es ja abwärts. Wenn es nach oben geht, sagen alle, ah, jetzt wird es frei, und dann alle kaufen, weil es geht ja aufwärts und so weiter. Oder es hat Frage anlässlich von diesem World Economic Forum in Davos, wie schätzt ihr die Weltentwicklung ein? Letztes Jahr waren 14% der Leute der Meinung, es wäre negativ. Dieses Jahr sind es, glaube ich, 80%, die sagen, es wäre negativ. Ja? Herdeneffekt. So viele Unternehmen kommt es gar nicht schlechter. Also das ist auch ein Phänomen, das wir berücksichtigen müssen, wenn es darum geht, das Richtige zu finden. Ja, und dann wollen wir eben über uns überlegen, wie kann das Individuum bessere Entscheidungen treffen, wo also Herdeneffekt, Voreingenommenheit, Entscheidungen anderer und sowas oder diese Schwachpunkte, Besonderheiten nicht so relevant sind. Und da komme ich dann eben in Richtung dieses Nudging. Und da muss ich mir eben immer überlegen, schreibe ich Ihnen etwas vor, das nur ich richtig finde, oder ist es tatsächlich etwas, das Bessere? Ich habe euch hier mal einen Konflikt der Ansätze gemacht, denn dieses Vorschreiben von einem Verhalten ist ja eigentlich auch etwas, das man ethisch hinterfragen kann. Ist das richtig? Habe ich das Recht, das zu normieren und zu sagen, nur das, nicht das andere? Da gibt es drei Ansätze, wie man damit umgehen kann. Man kann den libertären Ansatz machen, nach dem Motto, steht mir nicht zu, deine Entscheidung beeinflussen und machen, was lustig ist. Das habe ich jetzt hier mal abgebildet, so habe ich die Abbildung geklaut. Das sind jetzt drei Trennbehälter für Müll und einer in gleicher Größe, wo es einfach alles miteinander reinschmeißen kann. Das wäre libertär. Ja, du kannst das trennen, musst aber nicht machen, wie es lustig ist. Dann gibt es den nächsten Ansatz, den nennt man paternalistisch. Da sagt einer, Kraft meiner intellektuellen Überlegenheit und meiner moralischen Kompetenz weiß ich, was richtig und was falsch ist, und ich werde dir schon zeigen, wo der Hammer ist, wenn du das anders machen willst. Ja? Da gehe ich her und diesen rechten Allgemeinmülleimer schmeiße ich weg. Du musst trennen. So, also, du musst trennen, paternalistisch. Ich verbiete die unerwünschten Alternativen. Jetzt haben wir schon gehört in der Definition von Nudging keine Verbote, sondern nur Anreize, die auch nicht ökonomischer Natur sein dürfen. Und dann sähe das vielleicht so aus. Wir haben nach wie vor so einen allgemeinen Müllbehälter, nur ist der heute jetzt ein bisschen schwieriger zu bedienen als die anderen. Ja? In die anderen haben wir eine große Öffnung, sagt nein, immer Trefferquote 100%. Bei dem anderen, da muss ich dann schon ein bisschen hinfieseln, ja, ist viel aufwendiger als ein. Das wäre also dieses Nudging. Andere Beispiele, das linke ist den Jungs eher bekannt als den Mädels. Ja. Die Urinale haben gern mal jetzt so eine Fliege zum Beispiel da, die man dann bepinkeln kann. Oder auch, wie mir vorhin eine Dame anvertraut hat, ein Tor, in das man hineinpinkeln kann. Die Idee ist also, den Sprühbereich der Jungs zu verringern. Und speziell sich dorthin zu lenken mit ihrem Strahl, wo dann diese Spritzwirkung zur Seite möglichst gering ist. Noch besser wird natürlich eine Erziehungsmaßnahme durch euch Damen, dass es sie zu Sitzpinklern transformiert. Aber das ist manchmal schwierig. Gut, also das ist eine so eine Geschichte. Hier sehen wir was anderes. Da ist ein heller Boden, auf dem sind Inseln markiert. In dunkler Farbe rund um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter. Das wird so interpretiert von den Leuten, dass sie im Regelfall nicht unbedingt auf diese schwarze Fläche treten wollen, sondern sich eher seitlich davon halten und dadurch die persönliche Distanz zu diesen Leuten bewahren. Ja, ihr habt es ja bestimmt schon mal gesehen, da gehen wir dann gleich her und haben so bei dir über die Schulter und du merkst schon, dass der Brustkorb auf deinen Kopf absetzt. Und dann sagen sie, was machst du da jetzt gerade? Und so weiter. Das will man also dadurch vermeiden, durch diesen Anreiz, den man hier setzt, eine persönliche Zone zu erkennen und, wie soll man sagen, das Überschreiten dieser persönlichen Zone bewusster zu machen. Andere Sachen hier, ihr habt es vielleicht mitbekommen, gestern der Kollege Gesundheitsminister Lauterbach hat gesagt, in Deutschland werden zu wenig Organspenden gemacht, deswegen will er die Änderung regeln. Wir haben in Deutschland jetzt halt aktuell eine Zustimmungspflicht zur Organspende. Der möchte das ändern, dass wir eine Ablehnungsregelung bekommen, dass also der Regelfall ist, die Leute sind einverstanden und nur wenn man nicht einverstanden ist, muss man eine Erklärung abgeben. Das werden wir gleich sehen, wie unsere Statistik dabei ist, verändert dramatisch die Zahl der Organspender. Dann Sex Sells, ja, das ist also nichts Neues, dass attraktive Körperbilder den Umsatz heben können. Dann das hier finde ich ganz interessant, ist euch vielleicht schon mal begegnet auf der Speisekarte von einem Lokal, dass ihr seht, im Normalfall ist die Speisekarte irgendwie so in einer relativ einheitlichen Preisrange, was so die Speisen angeht, aber es gibt einen Ausreißer nach oben. Ich habe das mal irgendwo gehabt, waren alle Hauptgerichte so zwischen 19 und 25 Euro. Und dann gab es ein Hauptgericht, das hat 68 Euro gekostet. Dann habe ich überlegt, wofür ist denn der Scheiß gut?
der Kasten ist. Ja? Kinder sind im Zweifelsfall ja gar nicht richtig zubereitet hier. Und die Idee ist eben, dass hier die diese Speise nur so eine Referenz ist, wo man sagt, ja, der Rest ist eigentlich relativ billig. Ja, und dass man dann also freizügig das Geld ausgibt und nicht sagt, na, 25 Euro für eine Hauptspeise ist aber cool. Ja, wenn du dann relativ zu den 68 siehst, dann sagst du, na, ist ja doch ganz. Das sind also Beispiele, will jetzt mal alle machen. Hier seht ihr diese Response-Quoten, je nachdem, wie man den Default-Wert, also das ist jetzt, was gilt, wenn nichts gesagt ist. Hier im linken Bereich sind die Länder, die Zustimmung verlangen zur Organspende. Führende Position Niederlande mit 27%, Deutschland 12%. Und rechts seht ihr die Länder, bei denen die Regelung ist, man muss widersprechen. Ja, im schlechtesten Fall 85% Einverständnis mit der Organspende, im besten Fall praktisch 100%. Ja, und die ÖSIS sind jetzt auch nicht so unterschiedlich von uns. Ja, das Virus Nudging kennt ihr auch alle. Ja, man fährt dahin und plötzlich blinkt was in Rot. Man sieht dann noch so ein Emoji, der sagt, hey, ich drehe jetzt auch mal langsamer. Ich habe auch mal ein Foto gesehen, wo das noch gekoppelt war mit einem weiteren Ding, nämlich wo dann kam, wie viel Punkte man kriegt für die Fahrleistung. Wäre vielleicht noch wirksamer als so dieser Emoji, ja. Auf der anderen Seite, wenn du es eben einhältst, dann dieses grüne Smiley, wo man dann sagt, mei, ist das nett, dass der wird zu welche Gewichte. Aber ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ein schwurer Autofahrer, aber es wird sogar bei mir. Also typischerweise, wenn ich dann das Rot sehe, dann denke ich, ah, vielleicht kann es doch noch ein paar Kilometer hochgehen. Also das funktioniert, dieses Nudging, man muss nicht überall gleich einen Blitzer aufstellen, wie das die Baden-Württemberger machen. Ja, in Bayern kannst du eigentlich relativ ungeniert 20 zu schnell fahren. Das ist relativ selten, dass du erwischt wirst. In Baden-Württemberg hat ja jede Dorfgemeinschaft mindestens 2 Blitzer geschenkt. Meine Frau hat es mal geschafft, dass sie das Karlsruhe gefahren ist und gleich 2 Meter hintereinander blitzt hat. Die Grundproblematik bei diesen Nudges ist, dass einzelne Themen relativ komplex sind. Ja, zum Beispiel, du willst dich gesund ernähren. Da sagst du jetzt natürlich, das hast du viel nötiger als wir hier. Das stimmt auch völlig, ja, zeigen wir an meiner Form. Aber wie geht eine gesunde Ernährung? Rama, Vitamin A, B1 bis 12, C, D und noch was sonst. Dann haben wir Ballaststoffe und Fettsäuren und ungesättigte und Kohlenhydrate und. Ja, wenn du dann eigentlich das täglich so voll abgleichen möchtest, wie ist mein Bedarf und was nehme ich auf, dann kommst du gar nicht mehr zum Essen. Und schon gleich gar nicht mit Minus. Ja? Deswegen hat man gesagt, kann man das nicht irgendwie vereinfachen. Teils wird die Mauer gern auch, aber da hat man sich für Vereinfachung entschlossen. Ja? Und diese Vereinfachung ist der Nutri-Score. Das seht ihr jetzt hier. Iglo, Vollkorn, Fischstäbchen, Nutri-Score A, also total gesund. Iglo, Backfischstäbchen, A, eigentlich kaum noch gesund. Wenn ihr das verstehen wollt, lest diese Artikel. Ja, es geht um die Zusatzstoffe, also Vollkorn. Da hast du dann sozusagen Bonuspunkte und dann kannst du also das Fett und so weiter schon wieder ignorieren, das in dieser Kruste drin steckt und das zum Braten nimmst. Also eine ganz interessante Geschichte. Ich habe noch ein weiteres Beispiel dabei, Nesquik. Ja, vielleicht natürlich für Kava. Der Nesquik lebt in seiner Einstufung, der ist ja praktisch in der Bonusphase B drin, ja. In seiner Einstufung lebt er davon, dass man erstens sagt, das ist kein Nahrungsmittel, sondern nur Getränk. Beziehungsweise, natürlich andersrum, es ist ein Nahrungsmittel und kein Getränk. Und zweitens, dass Nestle sagt, bereitet es doch mit fettarmer Milch zu. Ja? Weil wenn die Vollmilchnehmer dann da was erzählen, und wenn sie es als Getränk wie Limo oder sowas nehmen würden, dann wäre es ein E. Also da bei deinem Leicht und Fitness Kornlupfisch gerade drauf nehmen kann, weil das noch nicht alle so machen, da hast du nur diese Tabelle, die ewig lange, die keiner versteht, was ich eigentlich sagen will, deswegen den Vereinfachen zum Nutri-Score, aber ihr seht, damit kann man auch ein bisschen spielen. Ja? Die Anreizcharakteristika, die man haben kann, können ganz unterschiedliche Sache sein. Ja? Das, was wir jetzt gerade gesehen haben mit dem Nutri-Score, das fällt unter Visual Cues. Also, dass ich sowas sehe, eine Ampel von grün wie unberührt Natur und so weiter, bis rot wie und die gibt es dann Belohnungen und Bestrafungen oder hier, was wir gerade drüber geredet haben mit diesem Essen da, eine irrelevante Alternative dazufügen und sowas. Die haben ein paar verschiedene Charakteristika. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, es gibt transparente, also einsehbare, erkennbare Anreize und es gibt Anreize, die sind intransparent, die erkennt der Entscheidungsträger gar nicht als solche. Und letztere sind besonders problematisch, weil ich ja sage, ich lenke eine Entscheidung, ich nehme also einen Teil der freien Entscheidung weg, lenke sie und das auf eine Art und Weise, die dem Entscheidungsträger gar nicht bewusst ist. Das ist also nochmal wieder eine besondere ethische Problematik. Darf man das, macht man das, gehört sich das oder nicht? Natürlich kann man einwandfrei zu dem Schluss kommen, dass das das einzig Richtige und Wahre ist, aber man muss sich halt mal kritisch überlegen zuerst, bevor man das tatsächlich macht. Ja, man kann also die Entscheidungsumgebung ändern. Hier haben wir diese Geschichte mit der Organspende, entscheidet man sich raus, was ist dieses Opt-out? Optiert man rauszugehen aus dem Spenden oder optiert man rauszugehen aus dem Nicht-Spenden? Ja, das ist dieser Default-Wert. Oder hier, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, Suggested Donation Amounts, dass man also sagt, wie wäre es denn, wenn du für Wikipedia 5 Euro spendest, am Jahresende kommt das immer so die letzten 2 Monate jedes Jahr, dieser Spendenaufruf, wenn du eine Wikipedia-Seite aufrufst und dann gleich daneben, dann kannst du auch 10 oder 50 Euro spenden, ja, damit man also hier nicht plötzlich 2,50 Euro kriegt oder 50 Cent oder sowas, das will man nicht, sondern man will eigentlich, dass das ein signifikanterer Betrag ist. So, das sind also die Dimensionen, in denen sich solche Anreize bewegen können, was man da machen kann in verschiedener Richtung. Das hier ist so ein Literaturüberblick über solche Anreizsysteme, die im Tourismus realisiert wurden oder angedacht wurden, wobei die oberen zwei ein bisschen ein höheres Kompetenzniveau haben als die letzten zwei. Das die letzten zwei sind studentische Masterarbeiten. Aber ich fand das ganz interessant, vor allem, weil es eben hier um nachhaltiges Reisen geht. Und da ist in der Tat die Frage, kann ich hier Anreize setzen, damit die Nachhaltigkeit größer wird, damit mehr kompensiert wird, damit vielleicht überhaupt auch umweltfreundlichere Transportmittel gesetzt wird und so weiter.